Und eigentlich geht das nicht nur für die Fische oder für die Käfer, das geht hin bis zu den Minderheiten, wie sie da leben. Aber wir meinen, wir leben in einer Demokratie. Natürlich sind wir eine Minderheit. Wir werden, wenn wir jetzt abstimmen lassen, europaweit, werden wir verlieren. Ist mir schon klar, weil alle sagen, wir brauchen Strom. Aber ethisch gesehen ist es halt eine Katastrophe. Nur weil wir Strom brauchen, gibt es noch niemandem das Recht, irgendwo jemand was wegzunehmen und quasi hinten zu lassen.
Moin moin, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute geht es beim Podcast Nebelhorn, der Scientist for Future Hamburg, um ein Wasserkraftwerk in Tirol. Wie das Museum am Roten Baum in Hamburg durch eine Ausstellung betonte, Hamburg und Tirol verbindet eine besondere Freundschaft. Somit entschieden wir uns, diesem Thema eine Folge zu widmen. Das heutige Thema ist sehr kontrovers, da Wasserkraftwerke gerne als grün verkauft werden. Leider wird bei manchen Wasserkraftprojekten die Biodiversität außer Acht gelassen. Fischtreppen sind beliebt, sie lösen jedoch nicht jedes ökologische Problem. Die Biodiversitätsexpertin Dr. Jana Petermann hat dazu mit Kollegen über die Plattform der Scientists for Future Salzburg folgende Stellungnahme veröffentlicht. Wir betonen mit Nachdruck, dass die Produktion erneuerbarer Energien äußerst wichtig ist, um die Transformation in Richtung nachhaltige Gesellschaft zu vollziehen, aber dass sie keinesfalls zu weiterer Umweltzerstörung führen darf. Genau in diesem Spannungsbogen befindet sich diese Podcast-Folge. Unser Interviewpartner wurde im Laufe der Zeit zum Experten in dieser Sache. Er beobachtet die Natur schon seit Jahrzehnten, aus nächster Nähe, nämlich aus der Sicht des Landwirts. Hier ist zu betonen, dass es sich um kleinstrukturierte und nachhaltige Landwirtschaft im Nebenerwerb mit weniger als einem Dutzend liebevoll gehaltenen Kühen handelt. Diese Kühe gehören Herrn Reinhard Scheiber. Er, seine Familie und die Kühe wohnen in Obergurgl im Ötztal in Tirol. Dort sind er und viele weitere unmittelbar Betroffene des geplanten Pump-Speicher-Wasserkraftwerks. Herr Scheiber ist auch Touristiker, Lawinenbeauftragter, Wasserobmann und leidenschaftlicher Verfechter der direkten Demokratie. Er ist einer der Protagonisten im Dokumentarfilm Bis zum letzten Tropfen unter der Regie von Harry Putz. 2023 glänzte Reinhard Scheiber bei den Diskussionen nach den ersten Filmvorführungen als begehrter, kundiger und überzeugender Redner. Das erste Mal trafen wir uns im selben Jahr. Das Podcast-Interview fand dann im April 2024 in Obergurgl statt. Und zwar im Hotel Edelweiß in einem wunderschönen, holzgetäfelten Saal.
Hallo Reini, danke, dass ich da sein darf. Danke für die Zeit, die du dir nimmst. Kannst
Hallo
du mal
Christi.
Servus Christi. Wir werden ein bisschen switchen zwischen österreichischem Hochdeutsch und Dialekt. Magst du mal kurz umreißen, um was es da eigentlich geht, mit was uns jetzt die nächste Stunde erwartet, also den Zuhörer erwartet, um über was wir reden und was da gerade läuft im Ötztal?
Ja, mir war da wichtig, im Zusammenhang mit dem großen Kraftwerk, was da von der TIWAG geplant ist. Die TIWAG ist die Tiroler Wasserkraft, ist eigentlich ein Energieerzeuger. Mhm. Die yes. Kraftwerke bauen und Strom erzeugen. Die TIWAG ist eigentlich ein landeseigenes Unternehmen, wird gesteuert von der jeweiligen Landesregierung. Der oberste Chef ist immer der Landeshauptmann, der jeweilig Gewählte. Und eigentlich gehört die TIWAG jedem Tiroler, jeder Tirolerin und jedem Tiroler.
Eigentlich.
Wird aber vertreten dann eben vor der jeweiligen Landesregierung.
Und die TIWAG ist sehr gut verankert in Tirol, hat schon viele Kraftwerke vorangebracht und hat auch schon sehr viel Protest erfahren. Und das findet jetzt auch da statt. Was wolltest du vorher noch sagen?
Ja, eben mit den geplanten Kraftwerk da, Ausbaukraftwerk Kaunertal, da hängt natürlich schon sehr viel dran. Es ist schon geplant, 80% von der Gugler Ache und von der Fenter Ache, das ist im hintersten Ötztal, da ist das Ötztal noch zweigeteilt, im Guglertal und Fentertal.
Also da, wo wir gerade sind?
Genau. Und ab Zwieselstein rinnen die zwei Aachen zusammen in Form von der Ötztaler Ache dann ganz raus durchs Ötztal, bis sie eben draußen bei Heiming in den Inn fließt, die Ötztaler Ache. Der Plan wäre eine Umleitung von 90 Kilometern. indem man einen 23 Kilometer langen Tunnel durch den Berg unter der Wildspitz durchbaut mit einem 5 Meter Durchmesser, also LKW befahrbar, 23 Kilometer lang, das Ötztaler Wasser ableitet und im Kaunertal energetisch nutzt.
Und das geht ja dann durch zwei Gebirgsketten durch, glaube ich, oder?
Ja, eigentlich die Gebirgskette heißt Ötztaler Alpen, die reicht eben von Google aus bis ins Kaunertal hinüber. Also einmal wird es Google Wasser durch den Bergkamm, der uns vom Fentrend durchgetrieben, dann das nächste Mal der uns vom Pitztal-Trend durchgetrieben und dann das dritte Mal der uns vom Kaunertal-Trend durchgetrieben. Also das ist ein Riesenbauwerk. In der Phase, in der Strecke wird keine Energie gewonnen. Also das wird rein umgeleitet. Drüben rinnt es dann in Gepatschspeicher und ab da kann erst dann Strom gewonnen werden. Und wir haben halt damit ein Problem, dass da das ganze Ötztal entwässert wird. 80% von so einer großen Gletscherfläche, wie wir sie haben, 271 Quadratkilometer Gletscherfläche, ist jetzt nichts. Und wir sind ganz und gar nicht gegen die Nutzung der Wasserkraft. Und wir werden ja heute sicher auch noch darüber reden, wie grün ist die Wasserkraft. Mhm. Meiner Meinung nach ist es immer, wie man es betreibt. Man kann es grüner betreiben oder eben weniger grün betreiben. Mhm. Und wir sind ganz und gar gegen die Nutzung der Wasserkraft, ganz im Gegenteil. Mhm. Aber wir möchten halt, dass die Wasserkraft im Ötztal genutzt wird. Mhm. Dass wir das Wasser noch im Tal haben und nicht schon hinten im Tal eigentlich für immer dann verloren haben.
Wie du schon gesagt hast, dass die Wertschöpfung eigentlich im Ort bleibt.
Ja, wir kennen da ja mit der TIWAG, mit dem landeseigenen Unternehmen, in Kooperation Projekte ausarbeiten, wo man sagt, das machen wir miteinander. Aber es ist halt schon wichtig, dass der Wert, den wir hergeben müssen, dann auch da im Tal bleibt. Wenn es schon heißt, wir müssen quasi Europa retten. Ja, wenn wir ganz Europa retten müssen, dann muss halt Europa im Gegenzug auch uns irgendwie eine Wertschöpfung zurückgeben.
Die ganze Sache hat ja sehr große Wellen geschlagen. Es ist letztes Jahr ein Film gedreht worden mit dem Titel Bis zum letzten Tropfen. Der ist auch in den Shownotes verlinkt. Kann man dann unten nachschauen. Der ist mittlerweile gratis online verfügbar. Ist von Harry Putz. Und bei der Premiere von dem Film und auch bei den ganzen Screenings im Tal, aber auch darüber hinaus, hat es sehr regen sind sehr viele Leute gekommen, da warst du dann auch teilweise auf der Bühne und hast nach dem Film hab so eine Diskussion geführt mit verschiedenen Experten. Bevor wir zu dieser Diskussion kommen und wie du die Zeit erlebt hast und warum das so große Wellen schlägt, kurz zu dem Thema Experten. Also du bist ja hier im Tal aufgewachsen und man kann dich nicht im wie soll ich sagen, universitären Sinne als Experte bezeichnen. Du bist kein Universitätsdoktor oder hast irgendwas in der Richtung studiert. Aber ich würde sagen, du bist ein Experte in eigener Sache. Du lebst schon seit, oder deine Familie lebt schon seit Generationen da. Du kennst dieses Tal in- und auswendig. Du bist in verschiedensten Vereinen und Verbindungen da im Tal tätig, sei es Agrar oder Lawinenschutz. Oder Wassernutzung, bist du überall tätig und versuchst einfach das Beste fürs Tal, die beste Lösung fürs Tal zu finden, gemeinsam mit anderen vor Ort. Kannst du kurz erzählen, wie du aufgewachsen bist, wie Obergurgl entstanden ist, wie lange die Familie schon in der Gegend ist und was du von deinen Vorfahren gelernt hast?
Ja, vielleicht fangen wir da jetzt an, wie du schon gesagt hast, wie Obergurgl und das hintere Ötztal entstanden ist. Ursprünglich war Fentertal und auch das Gurglertal ganz hinten drin eine Alm, die von Südtirol aus quasi bestückt worden ist. Die sind mit ihren Viehherden über die Gebirgsketten, eben über die Ötztaler Alpen im Sommer drüber gezogen, haben im Sommer eben da in Obergurgl und im Fendt verbracht und im Herbst sind sie mit ihren Tieren wieder zurück auf die Heimathöfe.
Bevor wir da kurz weitergehen, wollte ich nur kurz sagen, die sind von da drüben gekommen, weil die Ötztaler Acher ja früher sehr oft Also das Ötztal, das war ja nicht begehbar, weil da sehr viele, wie soll ich sagen, es war verstopft unter Anführungszeichen durch Gesteinsbrüche und so weiter, oder?
Nein, nicht unbedingt.
Okay.
Es war von der Ötztaler Seite, vom Inntal her, war es eigentlich weiter.
Okay.
Wenn man heute durchs Ötztal fährt, das geht 50 Kilometer durchs Tal innen, bis du nach Obergurgl kommst. Mhm. Und wenn du vom Moos im Paseiertal, dann sind es 12 Kilometer. Also das war einfach viel näher. Und so haben die ihr Vieh einfach über einen Gebirgskamm drüber getrieben. Da war es auch schattiger, nicht so heiß für die Schafe drüben, wie im Meran, viel zu warm. Mhm. Darum sind die da in die Ötztaler Berge gezogen, da war es kühl, da haben die Schafe sich gut entwickelt. Das haben die rausgefunden und im Herbst sind sie wieder mit einem guten Ertrag, die Schafe gut ernährt, heim und haben dann halt Viehhandel betrieben. Bis dann irgendwann einmal, es war sogar so, dass ein recht früher Wintereinbruch war und die haben es nicht mehr über die Berge drüber geschafft. So waren sie gezwungen, auf der Alm zu bleiben. Und die sind den ganzen Winter nicht mehr drüber. Jetzt haben die sich halt so Behelfshausungen gebaut und haben im Winter dann in Obergurgl und im Fenn verbracht. Bis die Hirten dann gesagt haben, eigentlich, das könnte man ja immer machen, das war gar nicht so schlimm, das hat uns gut gepasst da. Und so ist Obergurgl und Fenn besiedelt worden.
Und wann war das ungefähr?
Boah, das war 1850.
War das die europäische Richtung. Kälte? Da hat es ja mal so eine Kältephase gegeben.
Ja, kann durchaus sein, wo die kleine Eiszeit, genau, nennt man die, hat da stattgefunden. Da wird das gewesen sein, das wird zusammengestimmt haben.
Damit. Ja. Und dann haben sie dir da niederlassen.
Die haben sich da niederlassen und so sind halt die Familien dann eigentlich entstanden. Wie soll ich sagen, eigentlich eh alles aus zwei Familien, so viel da halt Hirten hergekommen sein. Und darum gibt es ja die Scheibers, die Gstreins und die Falkners und dann ist gleich einmal vorbei. Alles, was irgendwie anders heißt, ist ja dann schon später dann einmal zugezogen, aber das waren dann halt so die das nennen wir so Urfamilien und wir stammen eigentlich ursprünglich alle von Südtirol ab.
Habt ihr da noch Verwandtschaftsbeziehungen zu Südtirol?
Ja, natürlich. Ja.
Reger Austausch. Ja. Ja, und dann in der Familie, also du hast einmal bei einem anderen Gespräch gesagt, so bin ich nicht erzogen worden. Da ist es darum gegangen, wenn es einem Betrieb nicht gut geht, wenn es einem Bauernhof nicht gut geht, dass man den einfach verkauft und woanders hinzieht. Wie würdest du sagen, dass du erzogen worden bist? Was waren die Werte und was sind so ein paar Sachen, die du gelernt hast beim Vater, vor dem Großvater?
Eben, das hängt ein bisschen genau von der Historie ab. Von den Hirten, die in einer kargen Gegend überlebt haben, nur von der Viehzucht, sondern da hat es noch keinen Tourismus und nichts gegeben. Also die sind in sehr ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen. Und da, weil das ja noch nicht so lange her, das ist ja Jahrtausende her, ist das Gott sei Dank allem noch bei uns drin. Und wenn ich meinen Vater hernehme, der ist ja noch näher bei der Zeit, da war der Tourismus noch so weit vorgeschritten, wie mein Vater ein Kind war. Und die haben uns das halt weitergeben und haben geschätzt, das, was ihr habt, und schaut's drauf. Weil das ist das Einzige, was wir haben. Wenn wir da nicht aufpassen und drauf schauen, dann haben wir nichts. Bei uns wird es nie Industrie geben, bei uns wird es nie Ackerbau oder irgendetwas durch unsere Höhenlage, unsere karge Gegend wird es nicht geben.
Auf welcher Höhe sind wir gerade?
Ja, Obergurgl ist auf 1930 Meter, der Ort.
Und kurz zu deinem Vater, der ist jetzt 90 Jahre alt, hast du gesagt,
der lebt noch. Im Jänner 90 Jahre alt geworden, geht noch Skifahren, ist voll fit und bin ich eigentlich froh, weil der kann noch relativ viel übermitteln, wie es halt damals zugegangen ist. Und darum sind wir eigentlich so erzogen worden. Eigentlich dürfen wir ja nur das übernehmen, was unsere Vorfahren aufgebaut haben. Und wir sollten es dann auch unseren Vorfahren wieder so lebenswert weiter übergeben.
Also den Nachkommen.
Ja, wir dürfen leben, dürfen gut leben, aber wir dürfen halt nichts hinmachen.
Ja.
Damit unsere Nachfahren halt auch eine Chance haben, für ihre Bedürfnisse, wie es halt dann geben wird, dass die auf die reagieren können und halt auch ein vernünftiges Leben führen dürfen.
Wie würdest du sagen, dass die Ableiten von der Ötztaler Ache oder da herum von der Gurgler Ache, was ja in die Ötztaler Ache dann fließt, wie würde das den Nachbarn negativ beeinflussen?
Das ist einfach zu erklären. Jeder kennt irgendeinen Bach oder irgendeinen Fluss. Ich weiß jetzt nicht, bei Enk in Hamburg rennt irgendwo ein Fluss hinten. Und wenn man sich da vorstellen würde, man würde 80% davor wegleiten, war ich gespannt, was die ganzen die Fischereien und die alle, die von dem Leben sorgen, wenn 80% einfach von jetzt auf gleich weg sein. Das hat überall auf der Welt, egal wo man es tut, wenn ich 80% von irgendwas wegnimm, dann bleibt nur mal viel übrig. Und genauso ist halt im Ötztal mit dem Ötztaler Gewässer, wenn ich 80% weg tue, dann ist das automatisch mit vielen Einbußen und Veränderungen verknüpft.
Was wir da vielleicht noch erwähnen sollen, für diejenigen, die die Ötztaler Ache nicht kennen, sie ist weltberühmt fürs Kajakfahren und auch fürs Raften. Sogar auf den Sport wird es auch negative Auswirkungen haben. Dadurch ist auch der Tourismus negativ beeinflusst durch das Ganze oder hätte Einbußen in der Hinsicht. Aber das ist nur eine von vielen Sparten. Du sagst immer, die Sachen hängen zusammen. Was hängt da noch alles dran, wenn das Kraftwerk gebaut wird?
Eben, du hast schon erwähnt, der Erholungswert am Wasser kennt jeder, egal ob er ans Meer fährt oder auf einen See fährt oder zu einem Wildbach hinfährt. Einfach das Rauschen, die Kraft, das macht was mit den Menschen. Das macht für uns Einheimische was, aber das vermarkten wir auch im Sommer im Tourismus. Alle unsere Wanderwege gehen entlang von Bächen. Weil man eben weiß, das ist einzigartig. Wenn einer aus der Stadt kommt und er sieht dann so einen Wildbach, das macht was mit dem. Es macht auch mit mir was. Also ich lebe auch am Wildbach mit all seinen Schrecken, die er auch manchmal hat, muss man sagen.
Bei Hochwasser.
Aber auch mit all seinen Schönheiten. Und das gehört immer zusammen. Also ich kann das Schöne nicht erleben, wenn ich nicht das Schreckliche mitnehme oder umgekehrt, weil ich es nicht unterscheiden kann. Und das kehrt halt zu uns dazu und der Erholungswert für Einheimische, für Touristen, aber auch der Wassernutzen für die Landwirtschaft. Also die Ache, die Gletscher, damit verbunden die Ache, die speist ja auch in so einen Grundwasserpegel im Tal hinaus. Und wenn ich da 80% wegnehme, dann kann mir halt heute keiner sagen, was sind das wirklich für Auswirkungen. Wenn es weg ist, ist es weg.
Genau,
dann ist,
vor allem welche Quellen dadurch vielleicht
oder
talabwärts
Quellen
noch
versiegen durch den Tunnelbau, der da geplant ist.
Was man dann noch erwähnen sollte, wieder, wer das Ötztal nicht kennt, das Ötztal hat eine sehr einzigartige geografische Lage. Es ist eins der Trockentäler in den Alpen. Kannst du da was dazu sagen?
Ja, durch das, dass wir eine Wetterscheide sein. Also bei uns prallen die Nordfronten und die Südfronten genau bei uns aufeinander. Also wenn ein Adria tief ist, dann steht es südlich bei uns auf die Ötztaler Alpen an. Mhm. Und wenn es von Norden kommt, steht es eben von Norden an. Mhm. Und da prallen die zusammen und das führt dazu, dass wir relativ viel Wind haben, der uns austrocknet, der die Feuchtigkeit allem in irgendeiner Richtung mitnimmt. Und wir auch relativ, das ergeben die Messungen, die Statistiken, relativ wenig Niederschlag zudem haben. Und dadurch nennt sich unser Tal ein inneralpines Trockental. Und genau an so einem Tal, wo es eh schon, man merkt es, wenn man auf die Berge geht, wie trocken das überall ist im Sommer, da noch 80% des Wassers wegnimmt, da habe ich damals gesagt, da muss man jetzt nicht studiert haben, dass man da die Auswirkungen irgendwo erkennen kann.
Zum Thema Studium und Forschungen machen. Es gibt ja hier im Ötztal von der Universität Innsbruck ein Forschungszentrum, das ja sehr viele Studien macht, auch zum Thema Gletscherrückgang und so weiter. Da werden wir noch drauf zu sprechen kommen. Aber nochmal zurück zu dem Wissen, das du aufgrund der traditionellen Überlieferung, der mündlichen Überlieferung, dir angeeignet hast. Du hast erzählt, das im Vorgespräch, dass ihr auch einfach gewisse Beobachtungen macht. Also zum Beispiel, was die Vegetationszone betrifft oder auch Wetterereignisse. Magst du da kurz erzählen, was du einfach durch deine jahrzehntelange Beobachtung, nicht nur deine eigenen, sondern auch vom Vater oder durch Dokumentationen von Fotos und so weiter, was dir oder euch so aufgefallen ist?
Ja, was jetzt ja in aller Munde ist, ist der Gletscherrückgang.
Ja.
Wir leben ja relativ nah an die Gletscher, durch das, dass wir die Almen hinten im Tal haben, bewegen wir uns auch viel in Gletschernähe. Also wenn es warm ist, im Sommer gehen die Schafe hin, damit sie sich kühlen können, bis zur Gletscherzunge.
Welche Gletscher sind das?
Oh, da gibt es zig. Es ist der Gorsbergferner, der Rotmoosferner, der Gurglauferner, der Scholfkugelferner, der Hochfürstferner. Es gibt in Summe 32. Also alle Seitentäler enden hinten irgendwo in einem mehr oder weniger großen Gletscher. Und durch das, dass wir uns da viel bewegen, sieht man ja jährlich, wie weit die zurückgehen. Und die gehen also deutlich sichtbar, oft bis zu 50, 100 Meter weiter zurück in ein Jahr. Und durch das, dass sie immer auch an Masse verlieren, nimmt die Geschwindigkeit dazu. Und wenn im Winter wenig Niederschlag ist, der Schutz des Winterschnees, dass der zuerst abschmilzt, der relativ schnell weg ist, umso schneller, sage ich, geht es ans Bein des eigentlichen Gletschers. Und das ist schon eigentlich die massivste Wahrnehmung, die er eigentlich, der was regelmäßig anschaut, die Bergführer berichten, halt die Leute, die viel sich da in Nähe, da wird da jeder das Gleiche sagen. Mhm. Damit verbunden ist natürlich der Wasserhaushalt.
Aha. Also ich würde nur kurz sagen, so die Gletscher, das ist auch bestätigt von der Forschungsstelle der Universität Innsbruck, die das ja auch alles dokumentieren. Also das ist wirklich ja, ein Phänomen, das man wissenschaftlich, aber auch durch Überlieferungen beobachten kann. Was ist mit dem Wasser?
Ja, der Gletscher ist ja der Wasserspeicher schlechthin. Mhm. Und wenn der Speicher immer kleiner wird, dann geht halt das Wasser auch früher aus. Und da merken wir schon auf die Almen, dass der Zeitpunkt, wo gewisse Bäche trocken bleiben, weil eben von hinten vor die Gletscher nichts mehr nachkommt, weil der Schnee schon alles weggeschmolzen ist, einfach ausbleiben. Und da gibt es jetzt schon einige, die jetzt schon im Juli, wir treiben Anfang Juni auf und im Juli schon ausbleiben. Das heißt wieder, die Tiere müssen, die leben ja wild da oben quasi auf die Almen.
Also kurz auftreiben heißt, die Tiere auf die Almen bringen.
Auf die Almen, ja.
Und die Tiere leben dann wild auf der Alm und brauchen das Wasser eben, um täglich an ihr Trinkwasser zu kommen. Genau. Und wenn das Wasser dann früher versiegt, dann müssen
sie halt zur nächsten Wasserquelle. Das heißt, sie müssen sich mehr bewegen. Und ein Tier entwickelt sich halt gut, wenn es eine Ruhe hat, wenn es ihre Esung aufnehmen kann, in der Sonne liegen kann. Dann entwickelt sich es gut. Und je mehr es wandern muss, umso mehr Energie verbraucht es. Und dementsprechend schlechter kommt es dann im Herbst von der Alm herunter, was aber nicht nur aufs Tier selber einen Einfluss hat, sondern auch auf die Vegetation da rundherum. Es wird auch die Alm schneller drucken, wo der Nährwert dann für die Tiere halt auch wieder schlechter ist. Mhm.
Was habt ihr bei der Vegetation beobachtet?
Generell sieht man schon, dass die Vegetation, logisch, die Gletscher gehen zurück und die Vegetation rückt nach. Das war immer schon so. Also das heißt, der Bewuchs geht halt immer weiter hinauf. Man merkt es auch an der Baumgrenze. Die Zirnbäume, die halt auf der unserer Höhe die einzigen Bäume sind, die halt noch wachsen, die wachsen halt auch immer höher auf. Was nicht immer ein Nachteil ist. Davor gesagt, ich bin in der Lawinenkommission. Also wenn so hohe Anrissgebiete mit Bäumen verwachsen wären, dann wäre das halt schon nur eine Stabilisation, quasi, wo der Schnee oben hängen bleibt und nicht im, oder schwerer als Form von Lawine ankommt.
Ja, also wir hören, da ist sehr viel Wissen vorhanden und wir könnten da sicher noch stundenlang weiterreden, würde liebend gern machen, vielleicht das nächste Mal. Kommen wir zurück zu dieser Filmdiskussion. Also es wurde dann ein Film gedreht, wo es geheißen hat, ey, dieses, auch um zu veranschaulichen, welche Dimensionen dieses Kraftwerk hat. Also um 880 Gigawattstunden zu produzieren, das muss wirklich ein riesen Ding sein. Und da wurde eben der Film gemacht, damit man das veranschaulichen kann. Und dann gab es diese Filmdiskussionen. Wo du dann auch zum Teil am Podium gestanden bist, was hat dich da am meisten berührt oder was ist da aufgefallen oder was möchtest du dazu sagen zu den Filmdiskussionen?
Was mich eigentlich am meisten wirklich berührt hat, zuerst verwundert und dann doch berührt, dass so viele Menschen nicht Bescheid wissen, was überhaupt passiert.
Und auch, was so ein Wasserkraftwerk an negativen Auswirkungen haben kann.
Und aber dann im Umkehrschluss, wie entsetzt die Leute waren, wenn man denen berichtet hat und veranschaulicht hat, was da passiert. Eigentlich hat, ich habe keinen gesehen, der gesagt hat, na, das müssen wir machen. Eigentlich hat jeder gesagt, das ist ja Wahnsinn. Und wenn man das wirklich alles aufsummiert, was wir da am Preis zahlen, ist halt dann schon wirklich die Frage. Ich weiß, wir brauchen Strom, auch wir im Tourismus. Ich habe eine Melkmaschine. Also ich bin keiner, der mit der Hand melkt, muss ich zugeben. Also ich schalte am Abend und am Morgen die Melkmaschine, dass ich meine Kühe melken kann. Ich brauche auch Strom. Aber es ist halt die Frage, wie wir den dann machen. Und wir hätten sogar eine Lösung in Ötztal. Wir haben ein Stufental, ein 5-Stufental. Also wer einmal ins Ötztal gefahren ist, gehen immer Serpentinen rauf, dann wird es wieder flach, Serpentinen rauf, wieder flach. Also wir hätten die Höhenunterschiede schon. Wo man relativ einfach durch kurzes Ausleiten vom Wasser das Gefälle nutzen könnten und Strom erzeugen könnten. Mhm. Ohne dass wir quasi die ganze Ötztaler Wasser 90 Kilometer umleiten und in eine Kraftwerkskette bauen. Wo ja auch wieder geplant ist, ein ganzes Hochtal, ein Platzertal, zu fluten, was eine unberührte Landschaft ist, wunderschön, wo man eine Staumauer macht und das Ganze flutet. Das sind Juwelen, die es einfach nur mehr viel gibt bei uns.
Ich bin letztes Jahr im Sommer mit der Uni Innsbruck mit einer Exkursion raufgegangen ins Platzertal und wir haben uns das angeschaut. Das ist ja ein wunderschönes alpines Niedermoor. Das Moore sollten ja heutzutage eigentlich geschützt werden. Na, das ist die nächste Frage. Warum flutet man ein Moor, das so intakt ist und so gut funktioniert, wo man die eigentlich schützen sollte? Das ist die nächste Frage, die man sich stellt. Es ist ein wunderschönes Seitental, wie du gesagt, unberührt, wunderschön eben, sehr großer Erholungswert und allein deswegen schon ewig schaut, wenn man das flutet. Was ist dir bei den Diskussionen noch aufgefallen?
Ja, ich habe bei den Diskussionen, dadurch, dass wirkliche Experten vor Ort waren, also wirkliche Professoren, Universitätsprofessoren in den diversen Bereichen, Ökologie, Geologie, in den ganzen Bereichen, ich habe noch irrsinnig viel gelernt.
Mhm. Was war eins von den Dingen, wo du dir denkst, dass
man... Wo ich zum Beispiel, und da bemühe ich mich jetzt sehr, dass ich da besser wäre und mehr Rücksicht drauf nehme, ist, Die ganzen Kleinstlebewesen, wie der Wasserhaushalt funktioniert. Ich habe da jetzt kürzlich ein Video gemacht, wo ein riesiges, wegen an so einem Kraftwerk, wegen Ausgleichsmaßnahmen, Fischsterben war. Und wenn man das wirklich sieht, wo Fische in einem trockenen Bachbett drin liegen, die nicht schreien können, also die sich nicht artikulieren können, was ihnen da passiert.
Die ersticken,
dann ist das schon erschreckend. Mhm. Und wir wissen einfach nicht, wie der Zusammenhang ist, dass nach dem Gletscher nur einmal Mikroorganismen vorerst einmal sein. Aber es gibt dann Kleinstlebewesen, die Mikroorganismen brauchen, um zu überleben, und der Nächste braucht das Nächste wieder und der Nächste wieder, fällt ein Stück draus, dann funktioniert die ganze Kette hinten noch nochmal. Und das sind ja Riesenkatastrophen. Das Traurige ist nur, es sieht keiner. Mhm. Und darum tun sich die so leicht, weil die haben keinen Fürsprecher.
Also
die Energieerzeuger.
Ja.
Die Wasserkrafterzeuger, die sich da so leicht.
Weil die Fische keinen Fürsprecher haben.
Ja,
oder die kleinsten
Fische Lederwesen. Halt vielleicht. Und aber der ist ja gleich einmal, dann sagt man, ja, dann setzen wir da halt nächstes Jahr 100 Fische hin.
Ja.
Aber es geht nicht nur um den Fisch, da geht es ja um viel mehr.
Und das so, ich auch schon Gebirgs, so ein Gebirgsbach hat ja auch eine ganz eigene Ökologie, das was man zum Beispiel in der Elbe in Hamburg nicht findet. Ne? Der hat ja ganz eigene Strömungsgeschwindigkeit, ganz eigene Dynamik. Das geht ja alles verloren, wenn so 80% des Wassers weggeleitet wird. Das ist ja das nächste Problem, dass sich dann eigentlich die ganze Ökologie von dem Fluss verändert.
Also ein Gebirgsfluss transportiert ja ständig Material. Erstens, was der Gletscher freigibt und die ganzen Erosionen, die transportiert er ja täglich immer mit sich. Und in unserem Fall, die jetzt da lachen, geht den in und dann geht es weiter und irgendwann landet die im Schwarzen Meer. Und bis dahin geht der Transport. Also der Sand, der da
sollte
liegt, ist
gehen,
irgendwo,
ne? Ja.
Sagen wir mal, zum Teil auch in Ötztal entstanden. Ist das unterbrochen durch eine Talsperre, dann wird das gestoppt und dann muss man es händisch machen. Also das heißt, wenn ich so ein Kraftwerk baue, also das, was die Natur jede Minute, Tag und Nacht verloren macht, müssen wir mit Menschenhand machen, mit großen Maschinen. Da sind natürlich die vor Ort wieder die Leidtragenden. Aber schlussendlich, und das vergisst ja auch jeder, zahlen müssen wir es alle miteinander. Irgendwo in Form unserer Steuern wird das alles wird das wieder gezahlt. Und das vermisse ich eigentlich in den Ganzen, wenn man abwiegt, wie viel, du hast gerade gesagt, wie viel Gigawatt da entstehen. Man muss aber auch die Rechnung verstehen, was wird alles zerstört, was ist das für ein Wert? Die Rechnung vermisse ich immer.
Von den Ökosystemleistungen nennt man
genau,
das jetzt,
ja. Ne?
Was wird da alles zerstört? Zum Thema Ökosystemleistungen, also nur um den Sprung herzustellen von Fischsterben in trockenen Bächen, da könnte man sich fragen, okay, der Bach wird immer weniger, dann könnte der Fisch vorher schon gar nicht erst in die trockene Gegend kommen. Aber da geht es ja darum, dass das so schnelle Dynamiken sind. Wenn jetzt zum Beispiel so ein Wasser von einem Wasserkraftwerk abgeleitet wird, da entstehen bestimmte Schwelle, weiß nicht, was ist die Mehrzahl? Also bei so einem Wasserkraftwerk sind einfach ganz viele unnatürliche Prozesse, die die Geschwindigkeit von trocken und feucht potenzieren. Und da entstehen zum Teil dann auch diese Tragödien
von
zum Beispiel.
Von der Natur aus gibt es das auch, stimmt. Also zum Beispiel, wenn im Sommer hat es einmal Minusgrad, dann friert das Wasser oben am Gletscher und fließt nicht mehr ab. Aber das geht ja nicht von einer Minute auf die andere, sondern die Temperatur fällt. Es wird immer weniger Wasser. Die Lebewesen darin können reagieren. Die können mit dem Pegel mitgehen. Wenn man die Schwallausgleich oder die Schwallerzeugungen durch die Flutungen, Spülungen, die so ein Kraftwerk macht,
also
dann geht ein Hebel auf, zack, und dann kommt das Wasser wie eine Welle. Und wenn man wieder zumacht, dann stoppt das Wasser wieder. Und das geht den Tieren natürlich zu schnell, die können jetzt nicht mehr flüchten. Die stranden irgendwo und da müssen sie halt ländlich zugrunde gehen. Bei uns da ist aber noch ein großes Thema Muren. Wenn das Geschiebe, nennt man das, nicht laufend immer abtransportiert wird, sondern man stoppt es, indem man eine Talsperre macht und von den Seitenbächen kommt ja auch Geschiebe mit rein, dann bleibt es da liegen. Ist jetzt eine Hochwassersituation, dann kommt viel mehr Geschiebe mit, als sonst mitkommen würde und dann wird es unter Umständen, nicht immer, oder unter Umständen kann das sogar einen negativen Effekt haben. Damit, dass das Hochwasser schlimmer wird, wie es eigentlich sonst geworden ist. Bis zu einem gewissen Grad kann man es hinhalten, bis zu einem gewissen Grad nicht.
Ein Argument von der DIVAG ist ja, das Ganze zu bauen, um das Hochwasser zu verhindern.
Ja.
Was ist da?
Also ich glaube, der Mensch oder die Menschen, die Hochwasser verhindern, da waren andere schon dran, die Natur tut, was sie will. Und wir kriegen ja mit, die Ereignisse werden immer extremer. was man halt kann, man kann Schutzbauten machen. Man kann viel machen, aber verhindern in der Natur lässt sich gewiss. Also das sollten die Menschen, speziell in den Bergen, als erstes kapieren. Mhm. Es wird immer Steinschlag geben, obwohl wir Steinschlagschutz machen. Trotzdem passiert was. Es wird immer Lawinen geben, solange es Schnee gibt, auch wenn wir Lawinenverbauungen machen. Und genauso ist mit Hochwasser. Nur seitens der TIVAG ist das in meinen Augen heuchlerisch. Also wenn die TIVAG will, dass wir einen Hochwasserschutz haben, dann muss man einen Hochwasserschutz bauen, nicht ein Kraftwerk. Kraftwerke baut man, um Energie zu erzeugen. Es ist oder Wasser leitet man in einen Stausee. Da ist das Ziel, den so voll wie möglich zu haben, damit ich viel Energie gewinnen will. Und wenn ihr aber will Hochwasser schützen, dann müssen die schauen, dass der Stausee leer bleibt. Dann ist der Hochwasserschutz natürlich besser.
Aber das wird wahrscheinlich nicht passieren.
Nein, eher war uns sinnvoll. Ja. Aber da die darum bitten, um eine ehrliche Diskussion. Also wenn wir Hochwasserschutz wollen, da müssen wir Hochwasserschutz bauen und nicht ein Kraftwerk. Wenn wir einen Lawinenschutz bauen, da müssen wir geschützt werden, weil müssen wir einen Lawinenschutz bauen.
Nochmal zu den Filmdiskussionen. Hat es noch irgendwas gegeben, wo du erwähnen möchtest, was du da mitgenommen hast von den Diskussionen?
Na, was ist schon wirklich positiv, es hat was in der Bevölkerung gemacht. Also das hat schon sehr, sehr viel bewirkt, der Film. Also da muss ich den Harry Putz gratulieren, der hat den Nagel auf den Kopf getroffen.
Und auch den Verein Wetsch, der ist auch in den Shownotes verlinkt, der auch sehr viel
dafür beiträgt. Die da sehr, sehr viel dienen. Und eigentlich ist ja das Traurige. Wetsch sind ja ursprünglich Wassersportler. Und dass die sich so stark, so viel Energie hinsetzen, da muss ich sagen, das ist eigentlich traurig für uns, die da leben, ins Stadion viel mehr beeinflussen oder bewirken bei uns. Die daten nur ihren Wasserspruch verlieren. Wir laufen Gefahr, Landwirtschaft, Tourismus, unser eigenes Leben, wie es da gestaltet wird, das alles aufs Spiel zu setzen. Und darum ist schon verwunderlich, dass das am Anfang so wenig Gegenwind gekommen ist, aber was sich jetzt schon voll gedreht hat.
Was natürlich auch dem zu schulden ist, dass die TIVAG in Tirol sehr positiv dargestellt wird, dass alle sagen, das muss sein, das ist wichtig, wir müssen zum europäischen zur Energiewende beitragen und dass die Bevölkerung da irgendwie in gewisser Art und Weise beeinflusst ist und dass einfach immer noch die Meinung vorherrscht, dass Wasserkraft ein grüner Strom ist. Und dass eben Wasserkraft sehr schädlich sein kann und sehr viele negative Auswirkungen haben kann, das haben wir jetzt schon ein bisschen gehört, das muss erst an die Bevölkerung kommen und darum machen wir auch den Podcast, damit das auch über das Ortsteil hinaus ein bisschen mehr bekannt wird. Es sind ja auch internationale Wasserkraftwerke, wo es diese Diskussion in Indien, in China schon alles, gibt es ja schon alles die Diskussion, aber irgendwie ist die da noch nicht ganz angekommen, eben weil der grüne Strom bei uns so eine positive Konnotation hat. Die Filmdiskussionen, du hast dich dann auf die Bühne gestellt und hast gesagt, wir gründen jetzt den Verein Unser Wasser. Magst du erzählen, was eigentlich mit dem seither ergangen ist? Mir ist ja beim Herkommen, also wie ich zu unserer Aufnahme, also zur Location dahergefahren bin, nach Obergurgl, ist mir ja aufgefallen, auf der Busfahrt, so links und rechts, habe ich immer wieder Schilder gesehen, wo drauf steht, Strom kann man nicht trinken, wir müssen unser Tal schützen, verschiedenste Sprüche. Das ist ja alles bei eurem Verein aus. Also es ist im ganzen Tal sichtbar, dass protestiert wird. Magst du da was dazu sagen, zu dem Prozess und was da seit diesen Diskussionen alles passiert ist? Weil mittlerweile haben sich ja auch die Gemeinderäte dagegen gestellt. Die Bürgermeister zum Teil protestieren jetzt offen gegen die TIVAG, was ja auch ein sehr interessanter Wandel ist.
Ja, also wir haben erkannt, wir sind da eigentlich ein paar immer schon gewesen. Wir haben ja eigentlich gekämpft für ein Kraftwerk in der Gemeinde. Das hat ja seit 2006 einen Rechtsstreit mit der TIVA gegeben, den die Gemeinde Sölden verloren hat. Und aus dem Grund heraus haben wir schon verstanden, warum das Große, was so riesengroße Schäden mit sich bringt, warum wird das vorangetrieben und kleine, auch die Kleinen haben Auswirkungen. Alles, was wir machen, hat Auswirkungen. Auch ein Windrad, wenn es irgendwo hingebaut wird, dann muss unten ein riesen Betonfundament gemacht werden und Zufahrten und bla bla bla. Also alles, was wir machen, hat irgendwelche Auswirkungen. Es geht nur darum, abzuwägen, was ist am sinnvollsten. Und da geht es mir halt darum, sollten die da leben, halt schon mitreden dürfen. Und darum haben wir im Verein gegründet und den haben wir bewusst gegründet mit allen Sparten. Also da sind Bauern drin in dem Vorstand, da sind Touristiker drin, da sind Hausfrauen drin. Da haben wir extra drauf geschaut, dass wir von allen Sparten, Teile von Ötztal-Tourismus, alles, was es bei uns gibt, haben wir da in Form eines Vertreters im Vorstand innen getan, weil wir gesagt haben, wir müssen einfach schauen, dass jeder irgendwo eine Stimme hat. Weil es kann ja nur der Bauer seine Interessen vertreten oder nur der Touristiker. Wenn, geht es nur miteinander und das ist uns gelungen. Das haben dann auch die Gemeinden im Tal verstanden und die haben dann in weiterer Folge alle Beschlüsse gegen die Ableitung vom Wasser aus Nötztal verfasst. Der Ötztal-Tourismus hat dann Beschluss gefasst.
Wie viele Gemeinden gibt es nochmal in Ötztal? Wie viele Gemeinden?
Es gibt Gemeinde Sölden, Lengenfeld, Umhausen und Ötz und Heiming ist die fünfte Gemeinde. Mhm. Und die haben alle Beschlüsse gefasst. Mhm. Es hat der Ötztal-Tourismus, ist ja das ganze Tal ein Verband, die diversen Wassergenossenschaften, der Ötztaler Alpenverein, die Agrargemeinschaften, eigentlich die Liftgesellschaften, alles, was da herin im Ötztal ist, auch immer bis auf den Pfarrer. Aber sonst haben alle einen Beschluss gefasst, weil wo noch nicht ist, ist der Pfarrer und da dementsprechend schwach, weil wir derzeit fast jede Woche einen anderen Pfarrer haben. Also da tun wir uns ein bisschen schwach, dass wir eine Auskunftsversion kriegen.
Ja, das funktioniert dann vielleicht auch noch. Also den Pfarrer habt ihr noch nicht an Bord bekommen, also Ausruf in dieser Richtung bitte. Wir bräuchten einen Pfarrer im Ötztal, der die Bevölkerung diesbezüglich moralisch unterstützt. Wie ist denn das ganze, diese ganze Wende in der lokalen Politik eigentlich bei der TIVAG angekommen?
Also man merkt es schon ganz gut bei der TIVAG. Die TIVAG tut das, was sie bis jetzt schon immer getan hat. Fährt eine riesen Werbekampagne rauf mit Hochglanzbroschüren und Zellersachen. Wo die Wellen auf einer schönen Moorlandschaft fliegen und dergleichen. Und zieht sich eigentlich von ursprünglichen, dass sie mit den Leuten vor Ort redet, immer mehr zurück. Also sie fährt eine Werbekampagne, sie haben ja Klavis, ist jetzt die neue Vermarktungsfirma, nenne ich jetzt einmal, die es sollte richten in den diversen Tageszeitungen und mit Aussendungen und dergleichen. Nur es wird nichts bringen, weil einfach die Wahrheit, was tatsächlich passiert, sei mir jeden Tag drüber, die Leute zu informieren, was da wirklich los ist. Und dann wird sich die TIVAG schwer tun. Es ist mittlerweile auch bei der Politik angekommen, bei der Tiroler Landesregierung. Da muss man halt auch verstehen, es stehen gerade keine Wahlen an und der Politiker ist dann, solange keine Wahlen sein, immer so ein bisschen in sein Tagesgeschäft gefangen. Ist schon ganz normal, wir können leicht warten, bis es dann soweit ist.
Da was ich da noch ansprechen möchte, ist, also du bist ja seit 2008 in dem Kampf gegen dieses Projekt aktiv. Wie lange plant die TIVAG das Projekt eigentlich schon?
Eigentlich zu 2006 weg. 2006 hat die Gemeinde das kleine Kraftwerk von Gurgel eben auch nach Zwieselstein, ist auch so eine Talstufe, eingereicht. Dann ist die TIVAG in Widerstreit gegangen. und hat auch eingereicht, hat zwar das Widerstreitverfahren verloren, dann ist das Gemeindeprojekt verhandelt worden und hat keinen Wasserbescheid, also nicht die Wassernutzung nicht zugesprochen bekommen, dann hat wiederum die Gemeinde Einspruch erhoben und so sind die Jahre ins Land gezogen.
Ah ja. Was bezüglich Wasserrechte noch, was ich nur erwähnen wollte. Die Wasserrechte, das ist ja so, dass die dann für 100 Jahre der Tiwak gehören. Ist das richtig?
Ja, jetzt, also es ist für 33 Jahre immer mit der Option, um zu verlängern. Also wenn die Tiwak nicht versäumen würde, die Frist, dass es wieder verlängern, dann geht's eben. Dreimal kannst du das machen und so lang ist ohne Verfahren, ohne irgendetwas. Du darfst nur nicht versäumen, das wieder zu verlängern. Dann seien es effektiv.
Und das heißt, da muss dann jeder, der da Wasser haben möchte, müsste dann bei der Tiwak anklopfen und sagen, du bitte, ich bräuchte ein bisschen Wasser für meine Felder, für meinen
Tourismus, was halt immer ich machen will.
Also politisch seid ihr da dahinter, mit der Tiwak, das läuft seit 2006. Eigentlich läuft es ja schon viel länger. Es hat ja schon unter Hitler Pläne gegeben, da ein Kraftwerk zu bauen. Ja. Also das ist eigentlich eine uralte Geschichte.
Also die Begehrlichkeiten ums Ötztaler Wasser sind wirklich uralt. Mhm. Und ist auch ganz logisch, die Ötztaler Alpen seien die meist vergletscherte Region in den Ostalpen. Also da ist einfach viel Wasser eingebettet mit den Gletschern. Und einer, der Wasserkraft betreiben will, geht natürlich hin auf der Landkarte und sagt, wo ist viel Wasser, da ist viel zu holen. Ist verständlich. Ist einmal nichts Schlimmes. Und der Hitler hat ja eigentlich das halbe Ötztal geflutet. Also da wäre die erste Stufe Lengenfeld, eine Staumauer gewesen, hinten hinein. Und dann wäre es noch einmal im vorderen Ötztal gewesen, zwei Stufen. Dann wäre es halbe Ötztal auch geflutet worden. Da ist nur dann neben der Zweite Weltkrieg dazwischen gekommen, dass er das nie realisieren hat können. Aber seitdem ist eigentlich ständig irgendwo ein Geriss ums Ötztaler Wasser, um das zu nutzen. Mhm. Und es ist ja so, dass das Ötztaler Wasser bis jetzt noch gar nicht genutzt wird. Es gehen schon 4 Bäche auf der Höhe von Lengenfeld.
Welche Bäche Sulztal, sind das?
Ja, das ist der Schrambach, das ist der Wienerbach, das ist der Fischbach, die jetzt von Sulztal aus Richtung Neues Kütteier-Kraftwerk gehen und der Horlachbach in Niederthei ist sowieso schon weg. Und es wären ja von der Gemeinde Sölden zum Beispiel 2 Kraftwerke schon betrieben, es wird von der Firma Auer, es wird in Dumpenhavichen ein Kraftwerk, also so, dass nichts ist, das stimmt ja nicht. Also wir leisten schon unseren Beitrag und wir würden auch noch weiterhin einen leisten wollen, aber halt am vernünftigen.
Du bist ja sehr viel im Austausch mit den Bauern in der Umgebung, überregional, durch deinen langjährigen Einsatz gegen die Tiwak. Du horchst dich um. Es gibt ja viele Projekte, wo die Tiwak erfolgreich war, zum Beispiel
in oberen Gericht oben.
Also da gibt es mehrere. Sellrhein-Silz ist auch noch sowas, wo die Tiwak erfolgreich war, sehr große Wasserkraftwerke gebaut hat und da gibt es Betroffene. Du hast dich mit vielen ausgetauscht. Manche Konversationen möchtest du hier im Podcast gar nicht wiedergeben, hast du schon mal erwähnt. Kannst du grob umreißen, ohne jetzt Personen, die nicht genannt werden wollen, da zu nennen, was du da für Emotionen, was du da für Geschichten gehört hast, wo du sagst, Mensch, wir müssen verhindern, dass das auch im Ötztal passiert. Also letztens habe ich gehört, in Ried bei Brutz sind Quellen versiegt nach einer Bohrung für ein Wasserkraftwerk.
Ja.
Da gibt es jetzt einen großen Streit, so, wo diese Bauern jetzt ihr Wasser herbekommen, wer das bezahlt und so weiter und so fort. Wer zuständig ist, Tiwak ist natürlich nicht sehr erpicht darauf, das zu bezahlen. Das ist eben gerade ein großer Streit, wie das weiterlaufen wird. Das ist nur ein Beispiel von vielen. Kannst du da ein bisschen was erzählen, was du da so hörst, auch wie Personen unter Druck gesetzt werden, das, so Kraftwerke zu befürworten. Bei euch droht ja auch eine Enteignung, wenn ihr da nicht freiwillig zustimmt. Eure Almen sind ja auch betroffen bei dem Ganzen. Ihr müsst zustimmen, dass das gebaut wird, oder ihr werdet enteignet. Das ist ja auch ein sehr großer psychischer Druck. Kannst du da ein bisschen was erzählen?
Ja, das hört man eigentlich überall, wo die Kraftwerke betrieben werden, wie du schon erwähnt hast, von ausbleibenden Quellen, also von Höfen, die ein bisschen entlegen am Berg oben sein, wo man drunter eben einen Stollen gebohrt hat, seien halt dann die Quellen ausgeblieben, wo erstens die Tiwak einmal sagt, ja, das ist nicht wegen dem. Aber es ist halt für den einzelnen Betroffenen irrsinnig schwer und sehr, sehr aufwendig, Gutachten in Auftrag zu geben. Das kostet Haufen Geld, das der gar nicht hat, um das Gegenteil zu beweisen.
Dass das aufgrund der Bohrung passiert ist.
Dass das so passiert ist. Faktisch, halt, wie man gebohrt hat, war das Wasser auf einmal weg. Also es ist schon naheliegend, dass es so ist, obwohl in den Verträgen wird, es ist drinsteht, es wird alles abgesichert. Man hat da dann schon mit Tankwagen einmal Wasser hinaufgeliefert, wieder in Tanks hinein und eine Wasserversorgung gemacht. Jetzt mittlerweile machen da die Gemeinde, pumpt das Wasser da auf die Höfe hinauf. Das bleibt verursacht wieder Kosten bei der Gemeinde. Und das ist dann schon traurig, wenn so ein Konzern anscheinend in Auftrag von Europa agiert und Energie erzeugt und dann betrifft es ein Bohr, dann müssen die streiten und müssen schauen, dass sie eigentlich die Quellen haben, die ja das Wasserrecht bekommen.
Also da muss man auch hinzufügen, also die Bergbauern in Österreich, da ist es oft so, oder bei vielen Bergbauern, die haben ihre eigene Quelle, die sind nicht an das öffentliche Wassernetz angeschlossen, die können nicht einfach jeden Tag hergehen, den Wasserhahn aufdrehen und da kommt immer Wasser. Wenn die Quelle weg ist, dann ist das Wasser weg und das ist, Wasser ist das Wichtigste für einen Bauern, weil ohne Wasser kann man keinen Tag überlegen. Die Kühe, eine Kuh trinkt wie viel Wasser pro Tag? 16 Liter?
60 nein, nein, Liter? 80.
80 Liter ja. Wasser pro Tag für eine Kuh. Da kann man sich vorstellen, wenn da einer 10 Kühe hat, das sind dann 800 Liter, dann die ganze Familie. Und das muss erstmal gepumpt werden, beziehungsweise mit Tanks raufgeliefert werden. Das muss man sich erstmal vorstellen. Die Wichtigkeit von Wasser wird, glaube ich, auch besonders als Bauer bewusst, weil man halt ständig davon abhängig ist. Ja. Und anderorts hat man halt sein Wasser und den dreht man auf und das Wasser kommt raus in den meisten Städten oder Orten in Europa wie von Zauberhand. Und man weiß eigentlich nicht, was die Geschichte davor ist. Und als Bauer, ne, hat man die Quelle, man ist darauf angewiesen und das Wasser plötzlich weg ist, dann ist das eine sehr große psychische Belastung. Eben auch, weil dann um das Wasser gekämpft werden muss und dann nicht die Diwak oder die Firma dann automatisch hergeht und sagt, hey, Entschuldigung, du hast verloren, ich werde dafür sorgen, dass du weiterhin dein Wasser hast. Das ist ein Aspekt, der schwierig ist. Das andere sind die Enteignungen. Das andere im Platzertal, das ist ein wunderschönes Tal, haben wir ja schon erwähnt. Ich war oben. Das ist auch eine sehr extensiv genutzte Alm. Die Kühe dort, die waren äußerst freundlich. Die sind mit uns dann wandern gegangen, haben uns begleitet darauf. Mir sind die Tränen gekommen. Die ganzen Kühe sind mit uns darauf gegangen, als würden sie uns das Platzertal zeigen wollen. Wirklich, die haben sich benommen wie Guide. Es war, ich habe wirklich ein paar Tränen vergossen, weil man denkt, was wollen uns die Kühe da zeigen? Und dann irgendwann sind die abgedampft und weiter oben hin, ich glaube, die hatten noch irgendwas Wichtiges vor, ist mir vorgekommen. Und da ist dann eben auch der Druck auf die Bauern dort, wenn das weg ist, dann ist ein Teil von unserer Alm weg. Dann ist ein Teil von dem Niedermoor weg. Die Kühe, das muss ich nur kurz erwähnen, beeinflussen das Niedermoor nicht negativ. Das haben die Wissenschaftler, die da bei dieser Exkursion dabei waren, gesagt. Das ist kein Problem, weil da eine extensiv genutzte Landwirtschaft stattfindet. Im Gegenteil, extensiv genutzte oder extensiv betriebene Landwirtschaft, das heißt wenig Tiere pro Quadratkilometer, auf den Almen in Österreich führt zu dieser wunderschönen Kulturlandschaft, die wir haben. Wenn die Kühe, wenn die Almen nicht da wären, dann gäbe es Gestrüpp, dann gäbe es Verwaldung, dann hätte man nicht die schöne Aussicht und da gäbe es auch nicht die vielen bunten Schmetterlingswiesen, die wir oft haben auf den Almen. Also das wird oft unterschätzt, weil oft die Landwirtschaft, die Industrielandwirtschaft so negativ dargestellt wird, dass man vergisst, dass diese kleinstrukturierte Landwirtschaft eigentlich was sehr was positiv ist und dass das eigentlich die einzige Art von Landwirtschaft ist, die man in den Alpen betreiben kann, weil eben da kein Acker möglich ist, weil kein Getreide angebaut werden kann und so weiter. Also na, die Almen fangen weg. Was sind noch so Sachen, wo durch diese Kraftwerke, also na, Versiegen von Wasser, Almen?
Ja, es wird das passiert ja auch Ausleitungen. Zum Beispiel in Sulztal passieren ja mitten im Sulztal drin, also mitten im Almgebiet. Mhm. Also da ist nach der Ausleitung ist kein Wasser mehr.
Also so eine Ausleitung ist echt brutal, das muss man sich visuell vorstellen. Da kommt ein wunderschöner Bach, das Tal runtergeflossen, auf einmal ist ein Loch im Boden und das ist also eine Quellfassung von Wasserkraftwerken und da wird das Wasser dann abgezogen. Also es ist regelrecht, verschwindet in dem Loch.
Es wird in ein Rohr geleitet. Mhm. Und das Wasser rinnt halt dann dem Rohr entlang, wo das halt dann endet.
Mhm. Und unterhalb von dieser Ausleitung verändert sich das ganze Ökosystem. Es geht ja nicht nur um die Kühe und um die Schafe, die dann kein Wasser mehr haben, und die Pferde, sondern auch das ganze Wildtier, die Rehe, die Gämsen, die kleinen Schmetterlinge, die Käfer, die können ja nicht kilometerweit rennen, um da zu ihren Wasserquellen zu kommen. Also wie wir schon erwähnt haben, das Ökosystem ist negativ beeinflusst. Das sind jetzt ein paar Aspekte, und da möchte ich jetzt auf was zu sprechen kommen. Das ist das Konzept von Slow Violence, also diese langsame Gewalt. Das ist ein Begriff in der Kulturwissenschaft, geprägt von Rob Nixon. Werde ich in den Show Notes verlinken, das Buch, das er da geschrieben hat, war ein Klassiker in der Richtung oder ist nach wie vor ein Klassiker. Und da geht es einfach um das Konzept, dass es gibt zum einen diese diese wertvollen Geschichten für die Zeitungen, wo es um brutale Gewalt geht, wo es um Krieg geht, wo es um Explosionen geht, wo man eine gute Geschichte drumherum schreiben kann, wo man sagen kann, boah, da war ein Sturm und da war ein Hochwasser und das ganze Tal ist vermurrt worden. Und das sind Geschichten, die sind sehr fördern den Umsatz von Zeitungen, kann man gut vermarkten, kann man gute Geschichte erzählen. Bei Slow Violence ist es das Gegenteil. Wenn so ein Käfer kein Wasser mehr hat, wenn Insekten nicht mehr zu ihrem Bach können, wenn die Fische irgendwo veräden, die keine Stimme haben, wenn da ein Bergbauer, der kein großes Lobby hat in Brüssel, wenn der auf einmal vor seiner versiegten, da könnten mir die Tränen kommen, vor seiner versiegten Quelle sitzt, weil das ist einfach ein Rieseneinschnitt in das Leben von einem Bergbauern, wenn er eben seine Quelle nicht mehr hat. Wenn Bauern über ihre Almen fürchten müssen, wenn jemand wie du jahrelang unter Druck gesetzt wird, na, wir werden euch enteignen, wenn ihr nicht zustimmt. Das sind ja alles auch psychische Sachen, die man schwer vermarkten kann. Wo man schwer eine hetzerische Titelgeschichte schreiben kann, wo man schwer auf die erste Seite von der Zeitung kommt. Da fällt es mir jetzt irgendwie auch, also was möchtest du dazu sagen? Also kannst du mit dem Begriff was anfangen? Also diese langsame Gewalt, die da stattfindet. Der Harry Putz hat es mit seinem Film irgendwie geschafft, das ein bisschen darzustellen. Aber man hat auch in dem Film oft das Gefühl gehabt, dass er eine gewisse Wortlosigkeit da war, wo er gesagt hat, okay, er hat dann auch selber bei der Diskussion gesagt, wie kann ich das Platzertal, wo einfach ein paar Frösche herumschwimmen, wie kann ich das sensationell aufmachen? Ist schwierig. Na, wie kann ich so einen Sonnenaufgang in einem unberührten Seitental, wie kann ich das groß inszenieren? Da laufen keine Giraffen rum, da laufen keine Löwen rum. Da sind halt ein paar Insekten, die da glückliche Dasein frönen. Und ein paar Kühe, die halt da liebend gern weiden. Und das, also bei den Kühen hat man wirklich gemerkt, die kennen sich aus. Die rennen durch und sagen, na, die Kühe sind ja sehr bewegliche Tiere, die rennen ja kilometerweit, um zu ihrem Lieblingsplatz zu kommen, zu ihrer Lieblingspflanze. Die geben das Wissen auch weiter innerhalb von der Heide. Man hat Herde, man hat eine Leitkuh und die anderen Kühe rennen der nach und das nächste Jahr ist wieder die Leitkuh und 5 Jahre später, wenn die Leitkuh tot ist, kommt eine andere Kuh, die den anderen Kühen erzählt, hey, da gibt es viel grünes Gras und da kann man was trinken und da ist das und da ist das. Also man hat wirklich gemerkt, die Kühe sind da daheim. Also man würde auch diesen Kühen die Heimat wegnehmen. Man glaubt immer, die Kühe stehen im Stall und sind blöd und schauen nur blöd und haben keine Ahnung von irgendwas, aber es sind sehr intelligente Tiere. Also auch von der Perspektive der nichtmenschlichen Wesen, also wir sind ja auch nur so eine Art Affe, aber eben der nichtmenschlichen Wesen, die leiden ja auch unter dem Ganzen. Und das ist auch so eine Art Slow Violence, wie du sagst, die Fischer, die veräden, die haben keine Stimme. Möchtest du da noch irgendwas sagen zu dem Konzept?
Ja, ich darf sogar noch weiter treiben. Minderheiten haben keine Stimme. Also in dem Fall, weil wenn wir die indigenen Völker reden, da kämen ja wir, die wir uns einbilden, die Zivilisierten, wollen denen erklären, was denen gut tut. Also wir reden denen in, ihr braucht es am Fernseher, ihr braucht es am Radio, ein Handy war gut, ein GPS war gut. Die brauchen das nicht, die sind mit ihrem Leben, so wie sie es leben, zufrieden und können auch gut mit umgehen. Und ist eine Minderheit. Aber wenn die da irgendwo was Wertvolles haben, einen Bodenschatz, irgendwelche Erze oder wir können da was anbauen, dann haben die auch keine Stimme. Also nicht nur der Fisch, sondern da reden wir jetzt schon von Menschen, wo man dann einfach sagt, ja, aber das brauchen wir. Und das holen wir uns jetzt und denen sagen wir, dafür kriegen sie ein Handy und kriegen das und das und jenes und dann müssen die wohl zufrieden sein, weil bis jetzt haben sie noch überhaupt nichts. Und so ähnlich fühle ich mich da. Also von außen her kriegst du da viel Zurufe, was wir alles brauchen sollten und möchten und wir brauchen nichts. Wir haben alles, was da ist, haben wir selber geschaffen. Ob das alles gut ist, ist wieder ein anderes Thema. Da müssen wir uns da selber damit beschäftigen. Aber wir sind halt da auch eine Minderheit, wo der in der Stadt irgendwo, weil es jetzt dein Podcast in Hamburg ausgestrahlt ist, ja, der Hamburger wird sagen, ja, die Burg hier da hinten drin, wir brauchen Strom. Mhm. Und so betreiben es eigentlich die ganzen Konzerne. Also wir dürfen nicht mit dem Finger auf Nestle zeigen und Coca-Cola, die im Ausland irgendwo die Menschen ausbeuten und ein paar Korrupte verdienen das große Geld. Es ist da nichts anders. Also seit 2008, seit die DIVAG da tut, hat es noch nicht eine Bürgerinformation seitens der DIVAG gegeben. Noch nicht eine. Man sucht sich immer irgendwelche Stakeholder, die man versucht für sich zu gewinnen und die sollen es dann in der Bevölkerung irgendwie beibringen. Und eigentlich geht das nicht nur für die Fische oder für die Käfer, das geht hin bis zu den Minderheiten, wie sie da leben. Aber wir leben in einer Demokratie. Natürlich sind wir eine Minderheit. Wenn wir jetzt abstimmen lassen, europaweit, werden wir verlieren. Ist mir schon klar, weil alle sagen, wir brauchen Strom. Aber ethisch gesehen ist es halt eine Katastrophe, weil nur weil wir Strom brauchen, gibt es noch niemandem das Recht, irgendwo jemand was wegzunehmen und quasi hinten zu lassen. Und wir waren ja die sagen, alle müssen draußen bleiben. Wir bieten ja an, wir wollen unseren Beitrag leisten und das Ötztaler Wasser, wenn es über die gleiche Höhe, Höhendifferenz und die gleiche Menge schickt, macht in Kaunertal, in Ötztal, in Australien, ich will gleich viel Strom. Außer auf dem Mond macht es einen anderen Strom, weil da eine andere Anziehungskraft wirkt.
Was würdest du sagen, sind andere Gründe dafür, dass Strom von Wasserkraftwerken kein grüner Strom ist, unabhängig von den Gründen, die wir schon erwähnt haben?
Wir haben erwähnt, eben die ganzen Baumaßnahmen, was wir alles zerstören und kaputt machen. Und wenn wir jetzt die Pumpspeicherkraftwerke, die ja so hoch stilisiert werden und hochgeredet werden, einmal genauer betrachten, muss man einfach wissen, dass wenn man Wasser nach oben pumpt, mehr Energie aufwenden muss, wie man dann beim Herunterlassen über eine Turbine gewinnt. Und zwar gehen da genau 25% verloren. Also das heißt, man braucht irgendwo vorhandenen Strom, Überschuss.
Billigen,
ja, wenn es sich rechnen sollte, weil es ist was zweimal dumm. Also da strebt man danach, billigen Strom zu nehmen.
Überschussstrom und der kommt aus Europa, aus einem Stromsee, der gemixt ist mit Kohlestrom, mit Atomstrom, mit halt allen Stromerzeugungsarten, die es gibt. Da nimmt man den billigen her, also ich nenne jetzt einmal da dreckigen Strom, keinen grünen, weil Atomstrom und schon Kohlestrom, Gaskraftwerke, alles was es gibt, wird der Strom benutzt, um das Wasser in einen Speicher hinaufzupumpen, um dann oben, wenn das Wasser oben liegt, zu sagen, so, jetzt gehen wir grünen Strom erzeugen, weil jetzt lassen wir das Wasser runter und jetzt aus dieser Wasserkraft erzeugen wir grünen Strom. Das ist klassisches Greenwashing. Das war das Gleiche, was wir, wenn ich als Landwirt hergehen tat, in Ungarn ein Schwein kaufen und schlacht es bei mir am Bauernhof und ich verkaufe es meinem Nachbar als heimisches Schwein, als Gurglach. Ist genauso eine Lüge. Mhm. Und genauso ist da betrieben. Mhm. Und da erklärt man den Leuten nie, wie es richtig ist. Ich auf der Stromrechnung, wenn ich von der Divac die Rechnung kriege, dann ist das erzeugter Strom aus Wasserkraft, sprich grüner Strom.
Oder auch der Kunde in Deutschland, ne, der einen grünen Strom, kauft.
Der in Bayern, drum kauft ja Bayern den Strom. Sie brauchen jetzt alle ihre Zertifikate. Mhm. Und eigentlich, das ist ein super Beispiel, der Strommix kommt über Kufstein nach Tirol. Also der nimmt sogar eine andere Strecke. Über Kufstein nach Tirol, da wird in Kühtai das Wasser hinaufgepumpt, oben gelagert, bis man es in Bayern wieder braucht. Dann wird er wieder abgelassen als Spitzenstrom und als grüner Strom. Und in den Haushalten hat der auch ein Zertifikat als grüner Strom. Und das ist nichts anderes wie Greenwashing.
Weil du sagst, wir würden ja unseren Beitrag leisten. Wie stellst du dir vor, dass dieses Energieproblem gelöst werden könnte? Wenn nicht durch Großprojekte.
Generell, das Energieproblem ist ja, dass eigentlich die Energiekonzerne gegeneinander kämpfen. Also jeder will sich Marktanteil wegnehmen. Jeder hat gewisse Zeiten, wo er einen Überschuss hat und wo er einen Engpass hat. Und dazwischen fehlt uns einfach das Netz. Also es wäre überall irgendwo einmal ein Überschuss, könnte ich den genau den liefern, der gerade einen Engpass hat, dann wäre es energietechnisch ja eine Sensation. Aber wirtschaftlich eine Katastrophe. Weil der Energieproduzent will ja einen Engpass haben und in dem Zeitraum will er Strom haben, drum Pumpspeicherkraftwerke, weil der geht auf Knopfdruck. Da warte ich so lange, bis irgendeiner keinen Strom mehr hat und dann hebe ich die Hand auf und sage, ich habe jetzt einen. Also wir könnten, ein Teil der Lösung wäre einfach eine bessere Vernetzung.
Ja.
Wir reden jetzt gerade von Deutschland, wenn Deutschland imstande wäre, den Strom, der an der Nordsee produziert wird, nach Süden, nach Bayern zu bringen, über ein Netz, dann hat Bayern kein Stromproblem mehr.
Also das ist die zweite
Information. Oder ein viel geringeres.
Ja, die Stromleistung vom Kaunertal soll großteils an oder komplett an Bayern geliefert werden. Versteht ihr das richtig?
Ja, ist jetzt noch nicht hochoffiziell, also da gibt es keine. Mhm. Was Fakt ist, Sellrhein-Sils, was gerade im Bau ist, Kühtai, geht zu 100% nach Bayern. Also da bleibt kein Kilowatt in Tirol.
Also Sellrhein-Sils ist ein ähnliches Projekt, das schon genehmigt ist, wo schon das komplette Tal, also das Längental ist ja auch ein wunderschönes Seitental, komplett
gewesen.
Ich habe es gesehen, wunderschönes Tal gewesen ist. Ich habe es gesehen, also das ist eine Graberei, die da stattfindet. Ewig schaut um das Tal, aber da war die DIVAG erfolgreich und der Strom wird zu 100% nach Deutschland geliefert, nach Bayern geliefert. Obwohl du sagst, obwohl wir wissen, eigentlich im Norden gibt es genügend Strom, aber das ist ein Verteilungsproblem. Du hast da vorher ganz, was auch generell so gesehen wird, super Lösung präsentiert oder eine von vielen Lösungen. Da braucht man natürlich mehrere Lösungen. Das ist so dieser kleinstrukturierte. Siehst du das nochmal?
Ich finde, wenn wir jetzt alle sagen, jetzt gehen wir die Speicher alle auf Batterien legen und dann diskutieren wir zwischen Pest oder Cholera. Mhm. Ich glaube, die Menschen wären mündig genug, man muss denen nur die Rahmenbedingungen schaffen.
Also von Batterien hast du vorher gemeint, diese Netzbooster, das sind so 250 Megawatt Projekte, die gerade in Planung sind, wo man versucht, anhand von den Netzboostern den überschüssigen Strom von Wind und Solar und so weiter zwischenzuspeichern, um das dann zugänglich zu machen. Also anstatt jetzt da noch groß von großen Lösungen zu sprechen.
Ja, da dazu vielleicht noch gesagt zu den Batteriespeicher. Also ich bin ein Gegner davon, wenn ich ein Problem habe, und ich habe jetzt ein Problem, weil man uns das Wasser wegnehmen will. Mhm. Und dann zu sagen, gehen wir alle auf Batterie. Wir wissen, bei den Batterien brauchen wir seltene Erden, die müssen irgendwo gewonnen werden, was weit weg ist von uns. Da sehe ich zwar nur, aber ich kann mich in die Lage versetzen von denen Menschen, die dort leben, denen wird es dann eigentlich so gern wie mir. Und ich fände es nicht richtig, wenn ich sage, mein Problem löse ich so, indem ich es an anderen hinschiebe, und zwar einen, der weit weg ist, dann kriege ich es nicht mit, dann kann ich noch ruhig schlafen und nur sogar, weil ich es ja einen Check. Das finde ich im falschen Ansatz. Wir müssen unsere Probleme schon selber lösen. Und ich bin jetzt gerade selber bei mir dabei. Ich habe einen Bauernhof. Wie gesagt, ich brauche eine Milchmaschine. Ich habe eine Photovoltaikanlage, die ich noch erweitern will. Wo ich mir dann mit einem Auto einen Energiespeicher, also nicht nur zum Fahren, sondern auch zum Entladen und Beladen, wo ich halt in der Nacht, wenn das Auto in der Garage steht, Fernsehen schauen kann. Wenn ich mir da selber wenigstens zum Teil einen eigenen Haushalt schaffe, falle ich dem Großen nicht mehr zu Last. Mhm. Wenn das viele machen, halt alle, die eine Möglichkeit haben, dann fallen wir den Großen nicht mehr zu Last. Also haben wir weniger Netzproblem. Weil ich habe mein ganz kleines Netz in meinem eigenen Haushalt und die brauchen von irgendwo her Strom oder wenigstens weniger. Dann könnte man in der nächsten Zelle in der Gemeinde sagen, die Gemeinde Sölden kann nur ein Kraftwerk, Wasserkraftwerk da bauen und macht sich ihren eigenen Strom, und einen überschüssigen Strom gibt sie der nächsten Gemeinde weiter. In Bayern draußen kann eine Gemeinde ein Windkraftwerk machen, kann das machen. Also wir müssen es klein strukturieren, damit wir nicht von Großen immer ziehen wollen, sondern dass wir uns eigentlich kleinräumiger versorgen. Das funktioniert ja bei uns halt einmal nur da. Genauso funktioniert die Landwirtschaft. Ich melche meine Kühe, also ich melke meine Kühe, ich mache meinen eigenen Butter, ich mache meinen eigenen Käse, ich habe mein eigenes Fleisch. Tiertransport gibt es bei mir nicht. Das ist für mich ein Fremdwort. Mein Tier geht genau bei der Tier außen. Da wird es, wenn es geschlachtet wird, wird es da geschlachtet. Meine Milch geht bei der einen Tier von mir raus und bei der anderen wieder innen. Und genauso sehe ich es bei der Energie. Was da natürlich ist, es gibt Energiekonzerne, deren Bestreben ist natürlich, dass wir uns alle so wenig wie möglich selber versorgen können, weil wir seine Kunden bei denen. Je mehr sich selber versorgen können, umso weniger ist zu gewinnen. Aber umso weniger wird es auch die großen Kraftwerke brauchen. Und der größte Energiegewinner ist die Energie, die ich nicht brauche, nicht verschwende. Die brauche ich ja nie erzeugen. Also da kann jeder, egal wo er lebt, und ihm einen Riesenbeitrag leisten. Indem man sich einfach fragt, brauche ich das jetzt wirklich? Und wenn man da einmal ein bisschen bewusster nachdenkt, kommt man ganz, ganz schnell drauf, eigentlich braucht man mehr zu viel. Weil Fernsehen schauen, da kann im ganzen Haus das Licht ausgeschalten sein. Auf das schaue ich Fernsehen. Und wenn ich schlafen gehe, ist auch alles ausgeschalten, dann brauche ich auch nichts. Aber es gibt natürlich Betriebe, die es brauchen, und für die müssen wir Strom erzeugen. Aber dem müssen wir halt schauen, dass wir es kleinräumiger machen.
Ja, die kleinräumige Energieversorgung ist ja auch im Rahmen von Smart Grid immer wieder Thema. Da sind viele Leute dran, wird viel geforscht. Ich werde dann versuchen, in der Richtung auch noch einen Podcast zu machen, was da läuft. Gibt es noch irgendwas, was du erwähnen möchtest? Was du den Zuschauern noch mitgeben möchtest,
was
ich noch sagen wollte, ja, das Ho, was bei dir manchmal vorkommt, wenn du redest, nein, nur eine Info an die Zuhörer und Zuhörerinnen, das Ho ist ein typischer Ausdruck von Ötztalern, am Ende deines Satzes, wie man andere am und eh oder gell oder sonst irgendwas sagen, sagt man hier im Ötztal Ho.
Ja, genau.
So ist es. Ja, möchtest du den Zuhörern und Zuhörerinnen noch irgendwas mitgeben? Ein Gruß aus dem Ötztal und...
Ja, auf jeden Fall ein Gruß aus dem Ötztal. Also alle, die jetzt mit dem Podcast nichts anfangen können und sagen, was haben denn die zwei? Was reden die eigentlich? Die darf die einladen, einmal da herzukommen und sich das Ganze anschauen. Dann haben sie relativ schnell einen Einblick. Also da braucht es keine Erklärung, da braucht es kein Wörterbuch dazu, da braucht man nur seine eigenen Sinne dazu. Und wenn man die dabei hat, dann glaube ich, versteht euch sicher jeder, von was wir da heute geredet haben. Und wenn wir alle füreinander ein bisschen Verständnis aufbringen, jeder, dann dürfte das eigentlich alles so kein Problem sein.
Dann, also, das war jetzt keine offizielle Ötztal-Werbung, sondern einfach nur eine ganz von Herzen kommende Einladung, sich ein wunderschönes Tal, das ist die Heimat, anzuschauen, vom Reinhard Reine genannt. Mhm. eigentlich immer schon, Gastfreundschaft ist immer sehr hoher Wert in den Bergdörfern, war immer schon so. Wird in Obergurgl sehr intensiv gelebt mittlerweile, weil das einfach ein touristischer Ort ist, weil das halt eine der wenigen Möglichkeiten ist, da auch wirtschaften zu können. Also alle Leute, herzlich willkommen in Ötztal. Bitte kommt, schaut euch das an. Wie gesagt, in den Shownotes ist der Film verlinkt, sind verschiedene Bücher, die wir erwähnt haben, verlinkt, verschiedene Begriffe. Und wenn es noch irgendwelche Fragen gibt, der Reini ist sehr zugänglich, seine Telefonnummer ist im Internet, den Verein Unser Wasser, der ist auch im Internet, der Verein Wett, also die sind ja alle auch online sehr zugänglich. Wenn sich wer noch informieren möchte, gerne dort und wie gesagt, Shownotes. Das war das Ende für heute. Ich sage danke fürs Zuhören. Danke nochmal, Reini, für das Gespräch. Auch. Und ich gebe dir das letzte Wort.
Ja, weil du gerade unser Wasser erwähnt hast, vielleicht wer da einmal auf der Webseite reinschaut, da könnte man sich auch registrieren lassen. Also wenn das Ganze ein Anliegen ist, dass man das Kraftwerk Kaunertal in dieser Art und Weise irgendwie ein bisschen verhindern, da kann sich jeder registrieren lassen. Das hilft uns dann enorm, dass wir einfach mehr Gewicht kriegen, dass unsere Stimme einfach mehr Gewicht kriegt und wir von der Politik mehr gehört werden.
Bitte weitersagen.
Danke.